Okay, Markus 10, die Verse 1 bis 12. Und er brach auf von dort, wir werden uns überlegen, wo dort ist, nicht Dortmund. Er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Jetzt zitiert er, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber, und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Letzte Woche hatte ich gesagt, dass es gewisse Unterschiede in den Texten gegeben hat. Dieses Mal nicht. Okay? Also dieses Mal wird vielleicht die Schwierigkeit darin liegen, was bedeutet das, wie ist das anzuwenden, aber Textfragen gibt es hier wenige. Und das ist auch schön so. Er brach auf von dort und kam durch das Land und so weiter. Was heißt dort? Markus 9, 33 und er kam nach Kapernaum. Und ich werde euch gleich eine Landkarte zeigen, damit ihr wisst, wo Kapernaum ist, falls ihr das nicht schon wüsstet. Und dann, und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Okay, welches Land durchzog er? Welche Länder? Wahrscheinlich das Zehnstädtegebiet, Deka ist 10 und Polis, nicht Polizei, sondern Polis ist Stadt, Zehnstädtegebiet und dann südlich davon, gegenüber von Judäa, ist Perea. Und das werden wir auch auf der Landkarte sehen. Das heißt, welches Land durchzog er dieses Mal nicht, das er in Johannes 4 durchzog? Wisst ihr, das ist Allgemeinwissen. Fangen wir damit an. Was ist die Geschichte in Johannes 4? Jesus begegnet, genau, er musste Samarien durchreisen, genau. Das tut er dieses Mal nicht. Er tut das, was die Juden meistens machten, die aus Galiläa nach Judäa gingen. Sie gingen auf der östlichen Seite von dem Jordanfluss nach Judäa. Nur in Johannes 4 hat er das anders gemacht, aus dem Süden nach Norden, aber er ging dann an Sychar vorbei in Samarien. Okay, Kinder, ich mache das in erster Linie für euch, denn ich denke, die meisten anderen wissen das schon, aber wisst ihr, wo Judäa ist? Wenn nicht, wäre das vielleicht das, was ihr heute Abend mitnehmen könnt. Ich werde es euch gleich zeigen. Aber Judäa fängt mit J an und es gibt eine wichtige Stadt in Judäa. Wisst ihr, welche Stadt mit J anfängt. Es gibt vielleicht andere. Lynette oder Erik, beide 1, 2, 3. Wunderbar, genau. Okay, das stimmt. Und Judäa ist dort, ihr werdet gleich sehen, ich würde sagen, im Süden. Und dann heißt es, und ich habe das so betont, und wieder kamen die Volksmengen zu ihm und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Eine Weile lang hat er die Volksmengen gemieden. Er wollte mit seinen Jüngern abseits sein. Und jetzt begibt er sich wieder in die Öffentlichkeit. In Kapitel 9 war er mit seinen Jüngern in dem Haus. Und wir haben das wochenlang betrachtet, was er zu ihnen in dem Haus sagte. Also früher waren die Volksmengen zu ihm gekommen. Und wie ist es danach? Wenn man nur Markus, das Markus-Evangelium anschaut, und wir können dann auch uns Kapitel 11 anschauen. Boah, Markus 10 ist ein langes Kapitel. Okay, Markus 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien und so weiter. Und ab Kapitel 11 handelt der Rest von dem Markus-Evangelium mit der letzten Woche im Leben von Jesus bis zu seiner Kreuzigung. Danach gab es dann auch 40 Tage oder so. Und man hätte den Eindruck, dass Jesus danach nicht mehr die Mengen lehrte. Aber das ist ja nur die Sichtweise von Markus. Er behauptet nicht, dass Jesus nichts mehr gelehrt hat. Aber Lukas 9 bis Lukas 18, das geschah alles nach Markus 10. Und Johannes 7 bis 11. In Lukas am Ende, 9 Vers 51 bis 18 Vers 34, das war auch Lehre von Jesus und das war nach Markus 10. Nun haben wir eine Landkarte, die ich geborgt habe aus dem Internet. Es ist, muss ich sagen, für mich zumindest schwierig, passende Landkarten zu finden in deutscher Sprache. Selbst auf deutschen Webseiten gibt es oft englische Landkarten. Aber ich denke, die beiden Sprachen sind einander nahe genug. Schaut mal oben links in den grünen Bereich Galiläa und auf der Nordseite von diesem Harfensee, von dem See Genezareth oder Galiläischen Meer, da liegt Kapernaum. Und obwohl Jesus aus Nazareth kam, zog er dann nach Kapernaum um. Wenn es heißt, er war zu Hause, irgendwo in der Ortschaft hatte er eine Bleibe. Ob das Haus ihm gehörte, wahrscheinlich nicht, aber zumindest war er in einem Haus dort untergebracht. Und jetzt heißt es, dass er mit seinen Jüngern das Gebiet jenseits des Jordans durchzog. Okay, ich werde von der Kamera weggehen. Aber hier haben wir den Jordanfluss bis hin zu dem Toten Meer. Und wenn man auf der Westseite angefangen hat und jetzt geht man durch das Land jenseits des Jordans, dann ist das die östliche Seite. Also ist er durch Dekapolis, wiederum Zehnstädtegebiet, und Perea, mit Ä und dann A, Perea, das liegt gegenüber von Jericho zum Beispiel.
Hier, seht ihr, das ist Jericho.
Jericho hatte zwei Teile, Alt-Jericho und Neu-Jericho, nur zur Information. Denn manche Bibelkritiker haben früher gesagt, dass das Fehler in der Bibel waren. Und dann sieht er in Judäa hinein, hier unten, das große Gebiet. Das geht dann in die Wüste hinunter. Wo er genau war, das werden wir vielleicht später entdecken. Aber ein letztes hier,
das ist Jerusalem und das ist in Verbindung zu bringen mit diesem Punkt hier.
Als er auf dem Weg in Lukas 24 war nach Emmaus, die zwei Jünger gingen hin nach der Auferstehung nach Emmaus und dann rannten sie nach Jerusalem zurück, damit ihr ein bisschen die Gegend dort kennenlernt. Okay. Nun heißt es in Vers 2, die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Inwiefern war diese Frage eine Versuchung? Es gab unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten damals. Es gab die Schule oder die Sichtweise Schamai. Und dann gab es die andere Schule Hillel. Schamai war sehr streng. Bei Schamai gab es nur Erlaubnis im Falle von Unzucht. Wie Jesus das auch in Matthäus 19 sagte. Und in Matthäus 5, Vers 32. Würde er sich mit Schamai positionieren, dann hätte er Menschen gegen seine Meinung. Und wenn er sich auf die Seite von, Hillel positionieren würde, würde er von der anderen Seite Ärger bekommen. Es war nicht eine Win-Win-Situation, sondern er könnte nur verlieren, haben sie vielleicht gedacht. Lose-lose. Menschen, die gerne einen Grund gesucht haben, ihre Frau zu entlassen, und vielleicht kann ich das auch erwähnen, die Treue hält zu einer Frau, auch wenn sie älter wird. Selbst Sprüche 31 redet davon, dass die Schönheit vergänglich ist. Aber leider ist das Herz der Männer nicht immer verbesserlich und sie sehen dann die jüngeren Frauen und träumen sich eines ein, also sie denken, boah, vielleicht könnte es Umstände geben, wo ich eine jüngere Frau heiraten könnte. Sie suchten so einen Anlass, so eine Gelegenheit, so eine Ausrede. Und wenn man mit dieser Vorstellung in der Bibel liest, dann findet man vielleicht etwas. Und zwar in 5. Mose 24 steht in Vers 1, wenn jemand eine Frau nimmt, 5. Mose Kapitel 24 ab Vers 1, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet, und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Und dieses Wort schändlich hat mit Nacktheit zu tun. Aber die Frau war nicht nackt. Es war nur etwas, worüber vielleicht ein Mensch Ärgernis finden könnte. Oder sich sogar schämen könnte. Ein Pastor, den ich gehört habe neulich, nicht in Bezug auf diese Stelle, sagte, wenn man älter wird, schaut man in den Spiegel und schämt sich vor dem, der zurückschaut aus dem Spiegel. Manchmal ist es einem peinlich, wenn er älter wird. Er wünschte sich, er würde nicht mehr so aussehen. Okay, und ein Mensch findet etwas Schändliches an ihr und er ihr einen Scheidebrief schreibt. Und diese Worte, etwas Schändliches, das haben die Menschen so ausgelegt, wie sie wollten. Och, das ist schändlich, das ist schändlich, das ist schändlich. Und es war so, wie die Menschen waren nackt und sie schämten sich nicht, aber nach dem Sündenfall waren sie nackt und sie schämten sich. Und jetzt gibt es das, wovor man sich vor den Augen der Menschen verstecken will. Unser Gewissen plagt uns und wir kommen uns vor Gott und vor den Menschen oft nackt vor und wollen uns verstecken. Und hier findet jemand an seinem Partner, an seinem Ehepartner etwas, wovor er sich schämt. Und vielleicht sie sich. Und dies wird auch in Matthäus 19 dann so formuliert. Und das schauen wir uns vielleicht ein anderes Mal an. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Thema ausdehnen werde. Es würde sich anbieten, uns ein bisschen über mehrere Wochen hinweg, 2-3 Wochen vielleicht, zu diesem Thema Gedanken zu machen. Weil wir es so selten machen und es ist ein aktuelles Thema. Es ist gut, wenn wir zumindest eine gut fundierte biblische Meinung bilden. Aber Matthäus 19, Vers 3, da steht, da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Hier steht nur, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen. Aber Matthäus ist ein bisschen ausführlicher und sagt, in Anlehnung an 5. Mose 4, 24, aus irgendeinem Grund. Ich habe gehört, dass wenn eine Frau das Frühstück ihres Mannes zu lange gebacken hat, verbrannt hat, dass er sich von ihr scheiden konnte. Und damals hieß es, er sagte ihr nur, ich lasse mich von dir scheiden. In anderen Kulturen ist es auch so leichtfertig gemacht. Ich kenne einen Mann, seine Frau, okay, ich kenne einen Flüchtling und seine Frau hält zu ihm. Aber die Verwandtschaft versucht, sie von ihm abzubringen. Und sie sagen zu ihm, das ist in einem muslimischen Gebiet, sage dich einfach von deinem Mann los. In der Kultur, wenn ich das richtig verstanden habe, muss der Mann eine Schriftanfertigung und der Frau geben. Aber die Frau braucht nur zu sagen, ich lasse mich von dir scheiden. Und das war's dann schon. Und besonders in dem Falle, wo ein Mensch von der Religion abtrünnig geworden ist, dann darf die Frau das machen. Und das ist in diesem Fall der Fall. Deshalb legen sie ihr nahe, lass dich einfach von diesem Kerl scheiden. Aus irgendeinem Grund. Nun, sie sagen, okay, nee. Jesus wird sie fragen, was denkt Moses dazu, Mose. Aber hier ein Kommentar. Willst du einen Lehrer diskreditieren, fange nur mit dieser Frage an. Also ich bewege mich auf dünnes Eis. Denn ich weiß, wenn ich Stellung nehme zur Ehescheidung, und diese Meinung ist nicht deine Meinung, könnte ich Probleme bekommen. Ihr seid so freundlich, aber und andere Leute sind nicht so freundlich. Und Johannes der Täufer sagte einem gewissen Politiker, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Markus 6, die Verse 14 bis 29. Und er verlor seinen Kopf dafür, dass er so offen über die Sünde des Königs gesprochen hat. Okay, er aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus jetzt spricht zu ihnen, tut mir leid, dass die Schrift hier so klein ist, ihr könnt ja in eurer Bibel nachschauen, was hat euch Mose geboten? Soll das denn wichtig sein? Sie sprechen oder sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens. Ach, das haben wir schon gelesen, brauchen wir nicht ein zweites Mal in voller Länge zu lesen. Wie stand Jesus jetzt nicht zu der Ehescheidung, sondern zu Mose? Egal, was wir dann über die Ehescheidung sagen, ist dies auch sehr wichtig. Oder ungeachtet, nicht egal, aber ungeachtet. Denn viele Menschen haben ein größeres Problem mit Mose als mit der Frage hinsichtlich der Ehescheidung. Also während wir hier in dieser Stelle sind, denke ich, ist es gut, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Jesus berief sich auf Mose als Autorität. Er sagte, was hat Mose gesagt? Warum hat er das gesagt? Weil er nur neugierig war? Nein, weil für Jesus Mose eine Autorität war. Mose hat aus Gott gesprochen. Mose hat dem Volk die 10 Gebote gegeben und das Gesetz. Und das ist der Grund, warum Jesus fragt, was hat Moses gesagt? Weil die Worte Mose, die in der Schrift sind, also die Bücher Mose, sind das Wort Gottes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Jesus stellt unter Beweis, dass er Mose, die Schriften Mose, als Autorität oder für Autorität einstuft. Und der Befehl, worauf er Bezug genommen hat, den haben wir schon gelesen. Und merkt bitte, dass die Gegner Jesu auch davon überzeugt waren. So ist es in unserer Gesellschaft nicht. Es wäre wirklich, es würde selten vorkommen, dass wir sagen, na, was sagt denn die Bibel dazu? Und die andere Person würde sagen, ja, das ist eine gute Frage. Wir einigen uns anhand von der Bibel. Nein, heute, wenn man sagt, ja, was sagt die Bibel dazu, würde man vielleicht sagen, ja, ist mir egal. Selbst religiöse Menschen legen nicht viel Wert bei der Bibel. Aber diese und in der damaligen Zeit waren die Leute schon von der Autorität der Schrift überzeugt. Wie die Schrift zu deuten war, war eine andere Frage, aber sie willigten ein. Als Jesus gesagt hat, was hat Moses gesagt, haben sie nicht gesagt, das spielt keine Rolle, sondern sie haben gesagt, okay, und sie haben ihm die Antwort darauf gegeben. Er sagte, was hat Moses befohlen? Sie sagten, er hat erlaubt. Sie hofften darauf, dass Moses ihnen ein bisschen Spielraum gegeben hat, die Schrift so auszulegen, wie sie wollten. Dann würden sie sagen, es ist eine Auslegungssache. Aber sie haben dem Herrn Jesus Christus schon die Schrift zitiert. Scheidebrief. Und ich glaube, eine andere Stelle sagt, und es ihr zu geben. Hier steht das nicht. Nun, Mose hat nicht gesagt, ihr sollt eure Ehefrauen scheiden lassen. Er hat auch nicht gesagt, ihr sollt es nicht tun. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die werden wir vielleicht ein anderes Mal sehen. Hat ein Mann einen schlechten Ruf über seine Frau gebracht durch eine falsche Beschuldigung? Und er wurde für, ja, nicht ein Lügner unbedingt, aber es wurde unter Beweis gestellt, dass er falsch liegt. Durfte er seine Frau ab dann nie scheiden lassen? Und hat ein Menschen eine Frau vor der Ehe gedemütigt, sexuell übervorteilt? Und der Vater dieser Frau erlaubte ihm, sie zu heiraten, durfte er diese Frau, die er gedemütigt hat, nie scheiden lassen. Das, was sagt man, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Dass man das überhaupt sagen muss, zeigt uns, dass die Ehescheidung erlaubt oder geduldet wurde. Wenn du sagen musst, du darfst es nie wieder oder du darfst es nie tun, dann zeigt das uns, dass es unter anderen Umständen erlaubt war. Vielleicht hat man nicht dazu ermutigt, aber es passierte. Es war also weder ein Befehl noch eine Sanktion. Also nicht, dass man gesagt hat, es ist zu tun richtig, sondern ein Zugeständnis bzw. ein Eingeständnis. Okay, es wird gemacht, nun nehmen wir diese schlechte Situation und regeln wir die schlechte Situation. Es wurde schriftlich gemacht und dies wurde der Frau übergeben. Also das hat die Sache ein bisschen verlangsamt. Natürlich kann man, wenn er erbost ist, sich hinsetzen und schnell etwas schreiben und dann geht er zu der Frau, wo ist dann diese Frau? Und hier hast du dein Schreiben. Okay, aber hoffentlich, wenn er sich nicht gleich findet, bringt ein anderer ihn vielleicht zur Vernunft und sagt, hey, immer mit der Ruhe, komm runter. Nun, Jesus hat gesagt, wer ist hier Autorität? Was hat die Autorität gesagt? Und sie haben gesagt, okay, wir sind dir einer Meinung, Mose ist die Autorität. Und dann haben sie ihm gesagt, was Moses gesagt hat. Und jetzt legt Jesus Mose Worte aus. Und er sagte, er tat das, weil die Menschen halsstarrig waren. Er tat es, er erlaubte das, weil die Menschen ein moralisches Problem haben. Und damit hat er ihnen gesagt, ihr stellt diese Frage, ihr hofft auf die Erlaubnis und ich will euch sagen, Mose hat zwar Erlaubnis gegeben oder er hat die Situation geduldet, aber es war wegen des Herzens Verstocktheit. Und wir sehen auch, dass Jesus in Anspruch genommen hat, ich darf Mose auslegen. Er sprach mit Autorität über Mose. Aber merkt, und das ist so wichtig, denn heutzutage wird Mose in Frage gestellt. Und Jona. Und wen noch sonst? Okay. Aber, und Noah. Alles, was ein bisschen übernatürlich ist, wird in Frage gestellt, weil die Menschen nur natürlich denken. Alles, was übernatürlich ist, daran darf man nicht glauben, wenn es in der Bibel ist. Wenn es außerhalb der Bibel ist, dann ist es scheinbar kein Problem. Aber in der Bibel, nee, das wird in Frage gestellt. Jesus war von Mose überzeugt. Er nahm Bezug auf Kapitel 1, Vers 27 und auf Kapitel 2, Vers 24. Und die Leute, die Theologen, würden sagen, ach, das sind zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte. Aber für Jesus waren sie vielleicht zwei Teile eines Schöpfungsberichtes. Und wie hieß es an Kapitel 1, Vers 27? Darum wird ein Mann seinen Vater, oh, das ist 2,24, das ist 2,24. Also 1,27, Entschuldigung. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Merkt bitte, als Mann und Frau schuf er sie, das ist in der Mehrzahl, nicht als Mann und Frau schuf er ihn oder als Mann und Frau schuf er es. Adam war nicht irgendwie androgen. Er war nicht eine Mischung aus Mann und Frau, bis Gott das Fräuliche aus ihm entfernt hat. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Wer verlässt wen hier? Verlässt der Mann die Frau? Nein. Vielmehr verlässt der Mann seine Eltern. Das heißt nicht, er lässt sich scheiden von seinen Eltern, aber gewissermaßen könnte man das fast sagen. Wenn es eine Trennung gibt, dann so eine. Und Jesus war nicht nur von Mose überzeugt, sondern er wandte Mose an. Und er sagte, okay, Mose hat später euch eine gewisse, wie heißt das noch einmal, Zugeständnis gemacht. Aber am Anfang der Schöpfung war es nicht so. Und er sagt, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Was nun, also demzufolge, ich möchte jetzt die Lehre des Moses nehmen und wir ziehen dann Konsequenzen daraus. Jesus wandte Mose an. Und Brüder und Schwestern, das dürfen wir auch heutzutage machen. Wenn ihr nicht die Konsequenzen aus den Tatsachen hinsichtlich Moses zieht, dann werdet ihr eine Menge Informationen verpassen. Es gibt Wahrheiten, die grundsätzlich sind über Sünde, über Geschlechter, über die Nationen, über die Schöpfung, über die Umgestaltung der Welt durch die Sintflut, über die Nationen und über eine Menge mehr. Wenn ihr euch nicht auf Mose bezieht und die Konsequenzen daraus zieht, werdet ihr eine Menge Informationen nicht haben. Und es gab Ausnahmen in Bezug auf die Ehescheidung, aber die werden wir heute Abend nicht sehen. Und zum Schluss jetzt, und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber, und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber und so weiter. Welche Konsequenzen entstehen aus dem soll? Man soll sich, die Menschen sollen die Ehe nicht brechen. Und sie sollen das, was Gott zusammengeführt hat, nicht scheiden. Welche Konsequenzen entstehen aus dem soll oder sollen? Ehescheidung und Wiederheirat, zumindest miteinander in Verbindung, verstoßen gegen das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Oder manche sagen, du sollst die Ehe nicht brechen. Die deutsche Formulierung ist für meine Ohren und meine Gedanken ein bisschen eigenartig. Denn im Englischen ist es eher, du sollst den Ehebruch nicht begehen. Und in der englischen Sprache, adultery, da hört man nicht diese Idee von Ehe brechen oder zerbrechen oder ruinieren. Aber es ist, wenn man so handelt, ein Verstoß gegen den siebten Gebot. Habe ich recht? Also die Katholiken erzählen anders. Die ersten vier haben mit Gott direkt zu tun. Dann Vater und Mutter, du sollst nicht ermorden und du sollst die Ehe nicht brechen. Das ist sieben. Und dann stehlen ist acht, lügen ist neun und zehn ist begehren. Okay. Und wenn du die Ehe brichst, verstoßest du gegen die erste Person, mit der du verheiratet warst. Und du bringst die zweite Ehe in eine Situation, die Jesus Ehebruch nannte. Das ist sehr, sehr schwierig und hören wir vielleicht nicht gerne, aber ich würde es nur sagen und vielleicht ein anderes Mal dann verteidigen. Und dies gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Nun, in der Kultur waren es die Männer, die dieses Vorrecht hatten, schreiben, geben. So wie ich das verstanden habe, konnten die Frauen nicht so handeln. Aber wenn ein Mann es schriftlich machen kann, kann sie es ihm schwer machen, wenn er es nicht tut. Er konnte es schriftlich machen und sie konnte es anzetteln. Ihr wisst ja, wie das ist. Sie machte vielleicht das Haus zur unangenehmen Stätte, sagen wir es so.